HR Info Netzwelt.
Es ist mittlerweile gute Tradition geworden hier in HR Info Netzwelt, das abgelaufene Jahr aus IT- und Tech-Sicht Revue passieren zu lassen. Und dabei bleiben wir auch Ende 2019. Und zu dieser Tradition gehört es auch, diesen Rückblick mit unserem Studio im Silicon Valley zu gestalten. HR Info Netzwelt, der Jahresrückblick 2019. Mein Name ist Udo Langenohl. Unser Mann im Valley ist Markus Schuler. Niemand ist näher dran an den Tech-Firmen, an den Hightech-Unternehmen. Markus, vor genau einem Jahr hat Apple die Börsen, die Anleger, auch die Nutzer so ein bisschen erschreckt. Da wurde bekannt, dass es mit den Verkäufen der Cash-Cow iPhone nicht mehr so richtig rund läuft. Du warst damals auf der Messe CES in Las Vegas, da haben wir drüber gesprochen. Das ist die größte Consumer-Elektronik-Messe der Welt. Und da wurde auch schon hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass Apple ganz dringend eine neue Idee braucht, weil ja der Smartphone-Hype so ein bisschen den Bach runtergeht. Das betrifft ja nicht nur Apple. Was ist denn Apple eingefallen in diesem Jahr?
Naja, nach außen hin mag es den Eindruck haben, als sei Apple in diesem Jahr nicht sehr viel eingefallen, wenn man sich mal anguckt, was die da so herausgebracht haben. Dennoch muss man sagen, dass der Konzern aus Cupertino ein gutes Stück vorangekommen ist in seiner strategischen Ausrichtung, nämlich denn Apple-Chef Tim Cook hatte ja die Devise ausgegeben, unabhängiger von dieser Cash-Cow von dem iPhone zu werden. Mhm. Und da scheint das Unternehmen im abgelaufenen Jahr 2019 auf dem richtigen Weg zu sein. Heißt, man hat in andere Geschäftsfelder investiert, zum Beispiel in das Cloud-Computing, Video-Streaming, Apple TV+, da reden wir sicherlich gleich. Mhm. Die Apple Smartwatch verkauft sich wie geschnitten Brot. Und man hat zur WWDC, zur Entwicklerkonferenz im Juni, einen neuen Hochleistungsrechner vorgestellt, den Mac Pro, ein Nachfolgemodell für den alten Mac Pro aus dem Jahr 2013. Und außerdem hat man die ganzen Betriebssysteme stark voneinander getrennt. In der Wirtschaftswelt würde man vielleicht sagen, man hat Profit Center geschaffen, nämlich für iOS, das Smartphone-Betriebssystem, für die Tablet-Reihe, für WatchOS, für die Uhren und für tvOS, die TV-Oberfläche. Die laufen jetzt alle unabhängiger. Sie sollen Geld einspielen, auch ein Weg, um eben diese Abhängigkeit vom Smartphone zu senken.
Lass uns gerade mal bei diesem Hochleistungsrechner bleiben. Du hast gerade die Brücke geschaffen zum Geld einspielen. Wenn man sich dieses Gerät in Vollausstattung kauft, mit allem Schnick und Schnack, der dazugehört, dann werden da über 50.000 Euro oder Dollar aufgerufen, habe ich diese Woche gelesen. Ist das wirklich Apples Ernst? Wer kauft denn sowas für so viel Geld?
Ach Udo, als das Gerät rauskam, habe ich mir gleich mal die Website angeguckt und die ganzen Preise und eine eigene Konfiguration zusammengestellt. Und in der Tat, $52.000 kostet diese neue Höllenmaschine.
Unglaublich.
Und dann habe ich mir doch überlegt, ich lasse den Sparstrumpf lieber dort, wo er ist und werde mein Geld anders investieren. Aber für wen macht das Apple? Dieses Gerät ist kein Computer, den sich Otto Normalverbraucher in sein Arbeitszimmer stellen soll, sondern er ist wirklich für Leute gemacht, die High-End-Maschinen brauchen, um Videobearbeitung zu machen, um 8K-Videos zu schnippeln. Solche Geräte kosten, wenn man sie von der Konkurrenz kaufen will, nicht ganz so viel. Mhm. Aber Apple hat dort einfach eine Maschine gebaut, die sehr leise sein soll, die extrem schnell ist. Und der Monitor, den hast du vergessen, der kostet ja auch gut und gerne nochmal $5.000 plus nochmal $1.000 nur für den Standfuß. Und dieser Monitor, so haben mir Experten gesagt zum Beispiel, der würde bei Sony das 3- und 4-fache kosten. Mhm. Also Apple versucht da so ein bisschen den Spagat und geht in einen Markt rein, den es bislang noch nicht so beackert hat. Mal gucken, ob sie damit Erfolg haben mit so einem extrem teuren Gerät.
Also eher was für die kreative Branche, die Filmindustrie, die Audioindustrie. Wir haben vor knapp einem Jahr in einem Gespräch den ersten Abgesang auf das Smartphone intoniert gemeinsam. Da haben wir, glaube ich, richtig gelegen, oder kann die Branche doch noch so ein bisschen innovativ sein? So was richtig Tolles ist in diesem Jahr mir nicht über den Weg gelaufen.
Na, wenn man so ganz ehrlich ist, Udo, hat der Abgesang eigentlich schon früher angefangen. Mhm. Wenn wir uns mal in die Industriegeschichte begeben, dann sehen wir, dass Apple ja auch nicht unbedingt immer zu den Erfindern gezählt hat. Will sagen, Apple hat die Ideen anderer eher vervollkommnet und zur Marktreife gebracht, sei es jetzt der Fingerabdrucksensor oder die Gesichtserkennung. Mhm. Wenn man so will, dann sind zum Beispiel die Tablets und zuletzt auch die Smartwatches aus den iPhones hervorgegangen, evolutionsmäßig fast. Mhm. Und vielleicht sehen wir im neuen Jahr von Apple ja wirklich ein neues Gerät, mhm, wie es schon seit einigen Monaten hier im Valley kolportiert wird, nämlich eine Apple-Brille. Wir erinnern uns, Google ist da vor einigen Jahren schwer mit auf die Nase gefallen. Wie gesagt, Apple ist gut darin, bestehende Ideen in Erfolge zu verwandeln. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Samsung war im Jahr 2019 eigentlich in allen Kategorien Apple einen Schritt voraus, mhm, wenn es um die Hardware ging, um neue Ideen. Vor allem beim neuen Mobilfunkstandard 5G, da hat sich Apple bewusst zurückgehalten. Erst im neuen Jahr in 2020, da erwarten wir im neuen iPhone eine Unterstützung für 5G. Der Grund ist auch einfach. Mhm. Weltweit gibt es nämlich nur ganz wenige Funkmasten, die diesen neuen Standard bereits unterstützen.
Da kommen wir nachher nochmal ein bisschen intensiver drauf. Ja, Samsung hat ja diesen Schmetterling auf den Markt gebracht, aber auch mit Hängen und Würgen, also dieses aufklappbare Handy, bei dem man dann zwei Monitore hat, die sozusagen ineinander fließen. Mal gucken, ob Apple mit sowas über den Tisch kommt dieses Jahr. Du hast es eingangs schon mal erwähnt, Apple TV Plus. Am 1. November kam Apple TV Plus nach Deutschland, also sozusagen als Konkurrenz zu Amazon Prime, zum Platzhirsch Netflix. In den USA hat ja fast jeder zweite TV-Nutzer mittlerweile ein Streaming-Abo. In Deutschland sind es ja rund ein Viertel aller Zuschauer, aller Nutzer. Wie verteilen sich denn die Marktanteile in den USA? Disney ist ja da auch noch mit im Boot.
Na, im kommerziellen Streaming-Geschäft, wenn wir jetzt mal YouTube außen vor lassen, dann ist hier Netflix nach wie vor der ganz große Anbieter. Mhm. Er kommt so auf einen Marktanteil von Pi mal Daumen 75%. Das ist extrem viel. In diesem Jahr, da hatte der Dienst hier in den USA um die 160 Millionen Zuschauer. Aber du hast es gesagt, Apple TV Plus und Disney Plus, die sind im November gestartet. Da liegen noch keine genauen Zahlen vor und wir müssen da den Trend noch abwarten. Mhm. Aber vor allem Disney hat da in den ersten paar Wochen bereits 10 Millionen Abonnenten gemeldet. Von Apple weiß man noch nichts. Mhm. Das Unternehmen gibt aber jeden, der so ein Apple-Gerät kauft, sei es eine Uhr, ein Telefon, ein Computer, diese Apple-TV-Mitgliedschaft für ein Jahr lang kostenlos. Mhm. Das ist Kundenbindung und am besten hören wir uns mal an, was dazu der Analyst Rich Greenfield kürzlich gesagt hat.
There's over 250 million Apple devices sold each year.
Jedes Jahr verkauft Apple 245 Millionen Geräte und jeder Käufer kann das Angebot ein Jahr umsonst nutzen. Apple will hier ein robustes Abo-Geschäft hochziehen. Man muss sich nur mal Apple Music anschauen. Das schlägt zwar nicht Spotify, ist aber die Nummer zwei auf dem Markt. Und es ist deutlich besser als Amazon Music. Apple baut da etwas sehr Fundiertes auf. Und sie haben dort sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um die 6 Milliarden Dollar allein, um Fernsehserien zu produzieren, mit bekannten Stars. Reese Witherspoon ist zum Beispiel dabei, Steve Carell und auch der große Regisseur Steven Spielberg hat eine eigene Serie für Apple gedreht.
Also Apple TV hat es ja ziemlich lange sehr schwer gehabt. Die Marktanteile gingen runter. Womit müssen die Streaming-Anbieter denn punkten? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wenn sie mehr Kunden gewinnen wollen, also nicht nur innerhalb der USA, sondern auch außerhalb.
Das ist relativ einfach. Exklusivität lautet die Zauberformel. Man muss viel Geld in die Hand nehmen, mhm, und hochwertige Inhalte produzieren. Netflix hat das mit vielen Erfolgsserien in den vergangenen Jahren vorgemacht, angefangen bei House of Cards bis hin zu The Crown. Apple versucht das jetzt auch, unter anderem mit einer, wie ich finde, sehr gelungenen Serie unter dem Titel The Morning Show. Mhm. Als Streaming-Anbieter, da muss ich meinem Kunden einfach Argumente liefern, weshalb es sich lohnt, Serien auf meiner Plattform zu schauen und nicht im linearen Fernsehen oder im Pay-TV oder sogar im Kino. Die Unternehmen hier in den USA, die Streaming-Plattformen, die nehmen da sehr, sehr viele Milliarden Dollar in die Hand.
Gehen wir mal weg von Apple. Gucken wir zur Industrie 4.0. Die Mehrzahl der deutschen Unternehmen befindet sich mitten in der Umsetzung dieser digitalen Transformation unserer Arbeitswelt. Welche Rolle spielt denn dabei das Valley?
Naja, der Begriff Industrie 4.0, das ist eine deutsche Bezeichnung. Hier findet man ihn so gut wie gar nicht oder hier wird er nicht benutzt. Das Silicon Valley begreift sich da eher ja als Hebel. Von hier kommen Ideen, wie bestehende Industrien unterbrochen werden können. Bestes Beispiel Uber und Lyft als Fahrdienstleister, die das Taxigeschäft in Frage stellen. Oder Airbnb als Konkurrenz zu Hotels und Ferienwohnungen. Oder Turo, eine Autovermietung in San Francisco, wo die Besitzer ihre privaten Fahrzeuge an andere Nutzer verleihen. Ich habe oft den Eindruck, dass von hier aus eben Impulse ausgehen, die dann zum Beispiel in Europa umgesetzt oder in bestehende Industrien mit eingeflochten werden. Und diese digitale Transformation muss in diesem Zusammenhang übrigens nicht heißen, dass wir jetzt andauernd von künstlicher Intelligenz oder Blockchain-Technologie sprechen müssen. Vielmehr heißt es, wir brauchen zum Beispiel auf Deutschland angewandt, das ist hier üblich, flächendeckendes Glasfasernetz. Da hinken wir in Deutschland beim Ausbau einfach hinterher, wenn man sich mal die Vergleiche anguckt mit anderen Ländern. Dort hat Deutschland längst die Weltspitze verlassen. Oft bleibt den Unternehmen in Europa nichts anderes übrig, als diese Innovationen von Silicon Valley-Unternehmen einzukaufen. Beispiel ist das Cloud Computing. Hier investieren Amazon, Microsoft und in den vergangenen Jahren besonders stark Google sehr, sehr viel Geld in diese Technologie. Für deutsche Unternehmen heißt das, sie können ihre IT-Abteilungen verkleinern und kaufen aber eben bei diesen Silicon Valley-Unternehmen, wenn man mal davon absieht, dass Amazon eigentlich in Washington State sitzt, da kaufen sie Rechen- und Hostingleistung bei diesen großen Unternehmen ein.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Wir lassen das fast abgelaufene Jahr 2019 aus IT- und Tech-Sicht Revue passieren. Im Gespräch mit unserem Korrespondenten Markus Schuller im Silicon Valley. Markus, Google steckt sehr viel Geld in die digitale Transformation, nimmt große Summen in die Hand, holt sich die besten KI-Leute, die weltweit zu kriegen sind, unter sein Dach. Ist KI, die künstliche Intelligenz und Machine Learning, immer noch so ein heißes Thema wie in den Jahren zuvor oder kühlt das ein bisschen ab?
Das kühlt etwas ab. Man muss dazu sagen, Google und die anderen großen Unternehmen, die haben eben auch sehr viel Geld, um massiv in diese Forschung zu investieren. Kleinere Startups können sich mit dieser Technologie natürlich nicht so stark beschäftigen und natürlich auch nicht so viel Geld oder kleinere Unternehmen können nicht so viel Geld in die Erforschung stecken. Der Begriff wird aber auch gerne dazu verwendet, um zu signalisieren, man ist bei der Entwicklung ganz vorne mit dabei. Und wir vergessen, dass künstliche Intelligenz eigentlich schon ganz viel in unseren Alltag Einzug gehalten hat, wenn man mal sich das genauer anguckt, dann steckt in der Spracherkennung, in Alexa oder in Siri künstliche Intelligenz, in der Google-Suche im Netz. Also das ist so ein kleines Hype-Wort. Im Herbst war ich bei einem der führenden Forschungsunternehmen für künstliche Intelligenz, gegründet von Paul Allam, einem der Microsoft-Mitbegründer. Das IA2 Lab forscht auf dem schwierigsten Gebiet der künstlichen Intelligenz. Computer sollen dort nämlich lernen, wie Menschen denken. Chef ist Dr. Oren Etzioni und der hat mir so etwas den Zahn gezogen, was die Fortschritte bei KI angeht.
We show them thousands, tens of thousands, maybe even millions of examples.
Wir haben unser System mit vielen Millionen Dokumenten gefüttert. Es ist aber noch weit davon entfernt, so zu lernen, wie es ein Baby tut. Dieses lernt aus wenigen Beispielen. Aristo hingegen musste Milliarden von Daten einlesen. Und trotzdem ist seine Fähigkeit, logisch zu denken und Entscheidungen zu treffen, begrenzt. Menschliches Lernen unterscheidet sich ganz wesentlich von maschinellem Lernen.
Is limited and the learning, machine learning is very, very different than human learning.
Es werde also noch viele Jahre dauern, bis der Computer wirklich in der Lage ist, menschliches Denken nachzuahmen, hat mir Dr. Etzioni erzählt. Die Fortschritte, die sind hier sehr, sehr langsam.
Google hat in diesem Jahr mächtig Schlagzeilen gemacht mit diesem Quantencomputer, von dem Sie gesagt haben, der läuft jetzt, der funktioniert. Ist das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung? Was Machine Learning und KI angeht, kann der da auf diesem Feld punkten?
Das ist ein erster Schritt. Der Computer kann sehr, sehr viel. Aber Google und IBM, die auch daran forschen, haben beide gesagt, es dauert noch Jahre, bis diese Geräte dann so eingesetzt werden können, dass man sie in einem produktiven Umfeld benutzen kann.
Wir haben eingangs schon mal 5G erwähnt. In Teilen der USA ist 5G schon verfügbar, selbst in der Fläche. Aber das sind ja noch ziemlich kleine Inseln. Welchen Stellenwert hat 5G denn im Valley?
Um ganz ehrlich zu sein, wir sind hier im Valley in puncto 5G nicht verwöhnt. Mhm. Bislang hat nur einer der großen Provider, nämlich AT&T, zwei Funkmasten hier aufgebaut. Einmal in San Francisco und der andere in San Jose am südlichen Ende des Valleys. Die vier großen Anbieter sind aber gerade dabei, ihre 5G-Netze aufzubauen. Vor allem in den Ballungszentren wollen sie das tun, in den großen Städten. Und dann geht es im nächsten Jahr, im Jahr 2020, dann wirklich mit dem flächendeckenden Ausbau los. Und was wollen die Unternehmen damit tun? Zum Beispiel beim autonomen Fahren wird 5G benötigt. Dort fallen unglaublich große Datenmengen an, die zwischen den Fahrzeugen und dem jeweiligen Provider auch hin und her geschoben werden müssen. Also dafür ist zum Beispiel der 5G-Standard sehr, sehr wichtig. Da warten die Unternehmen drauf. Und deshalb wird das auch hier von den anderen großen Mobilfunkanbietern an der Westküste in den USA sicherlich bald viele weitere 5G-Funkmasten geben, die dann hoffentlich in 2-3 Jahren ein flächendeckendes Netz darstellen.
Also sind die USA dann doch nicht so viel weiter als Deutschland. Wenn wir über 5G reden, Markus, dann müssen wir auch über Huawei reden. Dieser chinesische IT-Konzern, der Riese, kann man sagen, steht auf der schwarzen Liste der Trump-Regierung. Wie hat sich das in den USA ausgewirkt? Da hat der Huawei nicht nur einen bemerkenswerten Anteil bei Smartphones, sondern auch bei den Netzwerken, bei den großen Firmen wie AT&T und T-Mobile.
Ja, und Huawei, da war relativ schnell weg vom Fenster, als die Trump-Regierung gesagt hat, es darf keine Zusammenarbeit mehr geben. Die Unternehmen sind da mitgezogen, um ganz ehrlich zu sein. Jeder fürchtet eben auch, ausspioniert zu werden. Und für US-Unternehmen wie Google gäbe es nichts Schlimmeres, als wenn es den großen chinesischen Unternehmen quasi eine Hintertür zu ihren Servern einbauen würde. Diese Befürchtung, die sind wohl auch echt. Da haben die Sicherheitsdienste in den USA und Europa schon mehrmals davor gewarnt. Ja. Da muss man aufpassen. Zum anderen geht es auch ein Stück weit natürlich, das hast du angedeutet, um Industriepolitik. Im Bereich der Mobilfunkausstattung ist Huawei Marktführer weltweit und hat Firmen in Europa, in Deutschland, aber auch in den USA das Leben mit seiner Technologie, weil es sie günstiger angeboten hat, deutlich schwerer gemacht.
Ziehen denn die Tech-Firmen im Valley mit bei diesen US-Sanktionen zähneknirschend oder finden die das gut, was Trump vorgibt? Sind die eher patriotisch bei der Sache?
Weder noch. Ich glaube, man sieht die Notwendigkeit und eben die Gefahr. Wie in Deutschland haben sich hier sehr viele chinesische Unternehmen in kleinere und größere US-Firmen eingekauft. Dort wird ganz gezielt auch Technologie abgezogen, um sie dann in China einzusetzen. Und wenn man die aufgekauften Unternehmen nicht mehr benötigt, dann macht man sie einfach dicht. Ein anderes Beispiel ist nur wenige Tage alt. Es kommt aus Asien. Die Kommunistische Partei Chinas hat chinesischen Unternehmen jetzt vorgeschrieben, dass sie innerhalb der nächsten 3 Jahre nur noch Hard- und Software aus China einsetzen dürfen. Das ist, wenn man so will, eine Revanche.
Also viel Politik ist damit im Spiel, das können wir nicht außen vor lassen. Wir wechseln mal komplett das Thema. Kürzlich wurde bekannt, dass Elon Musk nach Deutschland kommen will. Das ist der Chef von Tesla, auch viele andere Firmen. Wie kam denn das im Valley an, als bekannt wurde, dass Elon Musk bei Berlin eine riesige Fabrik bauen will, um dort Autos für den europäischen Markt zu produzieren?
Das war ganz ehrlich eher eine kleinere Meldung hier in den USA. Musk hatte schon im vergangenen Jahr gesagt, dass er nach Europa und Asien expandieren will. Unter anderem war auch ein Tesla-Standort im Benelux-Gebiet in Betracht gezogen worden. Viele Amerikaner sind große Tesla-Fans. Die finden es toll, dass es hier im Silicon Valley so ein hochinnovatives Unternehmen gibt. Normalerweise wird hier nämlich nur Code produziert, sprich es wird programmiert. Und auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco, da befindet befindet sich der Hauptproduktionsstandort für alle Tesla-Fahrzeuge. In Fremont ist es. Und viele der Tesla-Fans, die sind auch gerne bereit, über die, sagen wir mal, Unzulänglichkeiten selbst der teuersten Tesla-Autos hinwegzusehen, wenn es nämlich um die Verarbeitungsqualität geht. Vielleicht kann da ja jetzt ein deutscher Standort helfen, das zu verbessern.
Wie weit ist denn eigentlich die Konkurrenz? Also Google, Apple, andere forschen ja auch, bauen teilautonome, vollautonome Autos, E-Mobile. Ich habe immer so ein bisschen den subjektiven Eindruck, dass das Thema autonomes Fahren in diesem Jahr längst nicht mehr so heiß war und ist wie in den Jahren zuvor.
Ja, den Eindruck teile ich. Seit dem Unfall in Nevada 2018 sowie anderen Unfällen sind die Unternehmen alle vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, neue Fahrzeuge zugelassen zu bekommen auf den Straßen hier in Kalifornien. Aber Anfang Dezember, vor wenigen Wochen, haben Bosch und Mercedes zusammen einen großen Test in San Jose gestartet. Das ist am südlichen Ende des Silicon Valleys. Das ist die größte Stadt hier, gut 80 Kilometer südlich von San Francisco. Hier fahren seit ein paar Tagen S-Klasse Mercedes, ich hoffe, das ist der richtige Plural, auf einer bestimmten Strecke. Ja. Ausgewählte Passagiere können per App diese Taxis anfordern, aber keine Sorge, an Bord ist immer noch ein Sicherheitsfahrer, der jederzeit eingreifen kann. Also auch die deutschen Automobilbauer, die hier alle ihre Forschungslabore haben, die testen hier, weil in Kalifornien es einfach ist, Lizenzen zu bekommen. Okay. Aber natürlich auch große Unternehmen wie Google, wie Uber, der Fahrdienstleister, sind nach wie vor in diesem Markt und versuchen dort ihre Fahrzeuge serienreif zu bekommen. Aber so große Sprünge konnte man da in diesem Jahr nicht erleben. Ich bin selber ein paar Mal mit selbstfahrenden Autos mitgefahren und war verwundert, lieber Udo, wie häufig der Sicherheitsfahrer vor allem in Baustellenregionen eingreifen musste und dann manuell steuern musste. Das funktioniert bei vielen Herstellern wohl noch nicht richtig gut.
Schauen wir mal auf Social Media. Facebook-Chef Zuckerberg sagte Ende Oktober, dass Facebook ausgewählten Qualitätsmedien einen eigenen Newsfeed auf der Plattform anbieten wird, auch im Kampf gegen immer mehr Fake News. Für Irritationen sorgt allerdings so ein bisschen die Integration des rechtsradikalen Portals Breitbart. Die Seite ist berüchtigt für den, ja, kann man sagen, ziemlich kreativen Umgang mit Fakten und der Wahrheit und eigentlich bekannt für massenhaft Fake News. Zuckerberg, habe ich den Eindruck, hat damit aber kein Problem. Wie es scheint, geht es eigentlich am Ende doch wieder nur ums Geld?
Naja, Mark Zuckerberg will wie der Teufel das Weihwasser vermeiden, dass Facebook als Medienunternehmen bezeichnet wird. Das ist ihm ganz wichtig. Deshalb integriert er auch so rechte Online-Angebote wie eben Breitbart. Zudem kritisieren die Republikaner hier in den USA, dass Facebook voreingenommen sei und linke oder liberale Angebote bevorzuge. Das ist ein weiterer Grund, weshalb Breitbart jetzt auch im Newsfeed drin ist. Und als drittes geht es natürlich, und da hast du recht, ums liebe Geld. Das kann Mark Zuckerberg nur verdienen, wenn eben möglichst viele Leute seine Plattform nutzen. Breitbart-Nutzer, die bringen Traffic, die bringen Polarisierung, die stacheln diese Filterblasen an. Auch an rechtsextreme Gesellen lässt sich Werbung verkaufen und mit denen lässt sich auch eben Geld verdienen.
Nate Silver ist ein ziemlich bekannter US-Datenjournalist, hier in Europa nicht so bekannt. Er sagt, diese Haltung zeige, was passiere, wenn ein Unternehmen von Leuten geführt wird, die nicht daran glauben, dass es sowas wie Wahrheit gibt. Das hat er geschrieben. Es gehe im Kern darum, dass die Entscheidungsgrundlage für Newsfeeds sein solle, ob eine Publikation wahrhaft und zutreffend berichte. Jetzt ist ja Breitbart seit langer Zeit auch Teil von Apple News. Da hat sich merkwürdigerweise keiner drüber aufgeregt. Wird da in den USA so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen?
Ja, das ist so. Aber es zeigt eben auch, wie solch rechtsextreme Medienangebote, die zum Teil auch Falschinformationen verbreiten, Eingang finden in die US-Gesellschaft. Das mag man schlecht finden, das mag man kritisieren. Aber so, wie wir uns an die andauernden Lügen eines Donald Trump gewöhnt haben, so ist es auch mit Breitbart.
Wie reagiert denn die Medienlandschaft? Wie reagiert die amerikanische Öffentlichkeit darauf? Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2020, der geht jetzt in die heiße Phase. Die Angst ist ja ziemlich groß, dass Fake News und Beeinflussung und Manipulation über Social Media nochmal eine ganz andere Qualität bekommen als 2016.
Ja, je nachdem, wen man fragt, ist da natürlich eine große Angst da. Vor allem besteht eben die Sorge, dass sich wieder Russland in den Wahlkampf einmischen könnte. Mhm. Die Aufarbeitung des Wahlkampfs 2016 hat ja gezeigt, dass hier Russland massiv, vor allem via Facebook, versucht hat, die öffentliche Meinung zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Da hat man dann ganz perfide verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufgehetzt. Facebook sagt, sowas könne nicht mehr passieren, weil man eben Sicherheitsmechanismen zum Beispiel bei der Bezahlung und bei der Kennzeichnung von Werbung eingebaut habe. Mhm. Aber vielen Leuten macht eben auch Sorge, dass Politiker in ihrer Wahlwerbung auf Facebook lügen können, wie es ihnen gefällt. Zwar will das Netzwerk gegen Falschinformationen vorgehen und diese kennzeichnen und eben auch ausschließen, aber bei politischer Werbung, da macht Mark Zuckerberg mal wieder eine Ausnahme. Hier wird der Inhalt auch künftig nicht geprüft und die Amerikaner brauchen da im kommenden Präsidentschaftswahlkampf vielleicht gar keinen Wladimir Putin mehr und die Russen, denn die beiden Parteien, die Demokraten und die Republikaner, die könnten sich dann selbst der größte Feind sein, indem sie eben gegenseitig sich mit Unwahrheiten überschütten.
Keine schöne Entwicklung. Nicht so rund, wie er sich das gedacht hat, läuft es für Zuckerberg und seine Facebook-Währung Libra. Die sorgte anfangs für einen regelrechten Medienhype. Haben wir alle hier erlebt. Und große Aufregung bis in diverse Notenbanken rund um den Globus. Jetzt scheint es mir, ist aber da so ein bisschen die Luft raus. Da sind ja eine Menge Firmen abgesprungen.
Ich glaube, trotz des Abspringens zum Beispiel der beiden großen Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard oder PayPal, den Finanzdienstleister, den Zahlungsdienstleister aus dem Silicon Valley, ich glaube, das täuscht Mark Zuckerberg. Der wird nicht aufgeben. Das ist auch gar nicht seine Art. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird er das auch durchziehen. Da bin ich mir sicher. Nicht umsonst hat er ja als neutralen Standort für Libra die Schweiz, Genf ausgewählt. Er lässt sich von dieser Idee nicht abbringen, auch wenn viele westliche Demokratien seine Währung ablehnen. Wir dürfen nicht vergessen, Facebook hat mehr als 2,5 Milliarden Mitglieder, WhatsApp und Instagram, die auch zu Facebook gehören, nicht eingerechnet. Und wenn er jetzt solch eine Währung einführt und nur als Zahlungsmittel für diese Facebook-Nutzer verwendet, dann hat er schon alleine dadurch eine unglaubliche Marktmacht. Und wenn nur 1 oder 200 Millionen Menschen sie nutzen, das ist ein gutes Faustpfand, würde ich mal sagen, für die Verhandlungen mit Politik und mit den Aufsichtsbehörden.
Er wollte ja im Frühjahr 2020 damit an den Start gehen. Ist das zu halten? Schafft er das?
Schwierige Antwort, Udo. Vermutlich wird er mit einem kleinen Projekt an den Start gehen, vielleicht auch nicht in dem Umfang, wie er sich das gedacht hat. Aber ich glaube, er lässt sich davon nicht abbringen, denn davon hängt auch ein Stück weit die Zukunft von Facebook ab und er dringt damit noch weiter in das Leben der Nutzer vor.
Jetzt sind wir schon beim kommenden Jahr und bleiben wir auch dabei. Kurzer Blick noch auf 2020, Markus. Welche IT-Themen werden uns im neuen Jahr beschäftigen? Was kocht im Valley im Moment auf so richtig großer Flamme?
Also was gerade sehr häufig zu sehen ist, das sind Startups, die sich mit medizinischer Beratung beschäftigen. Mhm. Das heißt, man muss nicht unbedingt zum Arzt gehen, sondern man macht das innerhalb einer App. Man geht dort zu seinem Hausarzt via App. Der kann einem dann Rezepte schicken und auch eben Ferndiagnosen vornehmen mit den Geräten, mit den Smartwatches oder mit anderen Vorrichtungen, die er einem dann schickt oder die man dann bei sich hat. Mhm. Krankenversicherungen könnten so eine der Ideen, damit eben auch viel Geld sparen. Spannend ist sicherlich auch, wie Alphabet und Google sich im neuen Jahr aufstellen. Mhm. Wir haben das ja alle mitbekommen. Vor ein paar Wochen haben die beiden Mitgründer Sergey Brin und Larry Page sich aus dem Unternehmen zurückgezogen und alle Aufgaben an Sundar Pichai, der bislang in Anführungszeichen nur Google geleitet hat, übertragen. Er ist jetzt Alphabet und Google-Chef und da muss man einfach mal gucken, wie der sich weiterentwickelt. Und dann beobachte ich schon seit vielen Monaten ein Unternehmen, das früher mal ganz groß war, wo wir alle wahrscheinlich ein Konto hatten, Dropbox.
Ja.
Die sind vor anderthalb Jahren an die Börse gegangen, haben aber jetzt einfach große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen gegen die großen Cloud-Computer-Anbieter wie Amazon mit AWS oder wie Microsoft mit Azure oder Google. Und da muss man mal gucken, wie sich dieses Unternehmen im neuen Jahr entwickelt. Da geht es eigentlich zurzeit nur bergab. Bergauf dagegen bei Twitter, nicht weil Donald Trump ein heftiger Twitterer ist, sondern weil Twitter eine tolle Idee hat. Die wollen einen offenen Standard schaffen, ein externes Unternehmen gründen, was Open Source Software bauen soll, um dann eben zu ermöglichen, dass Nutzer über die sozialen Medien miteinander kommunizieren können. Beispielsweise jemand, der bei Facebook ist, könnte dann mit jemandem bei Twitter auch kommunizieren, also und vielleicht sogar so auch seine Datensätze mitnehmen.
Ja, also plattformübergreifend kann man sagen. Das ist ja das, was Zuckerberg eigentlich bisher immer vermeiden wollte.
Das will Mark Zuckerberg. Twitter hat dort eine andere Idee. Die beiden Chefs von Twitter und von Facebook sind sich da nicht immer grün und sind da in vielen Dingen nicht immer einer Meinung. Aber es ist eine gute, lohnenswerte Initiative von Twitter. Und da muss man mal schauen, wie die sich entwickeln. Es soll eine richtige Community aufgebaut werden, die sich eben um offene Standards für soziale Netzwerke kümmert. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung.
Ja, wollte ich gerade sagen. Da sind wir mal sehr gespannt. Das ist wirklich eine gute Entwicklung. Jetzt am Schluss machen wir noch was für unsere Zocker. Was wird uns die Spieleindustrie liefern? Microsoft baut ja nach Jahren der Abstinenz einen Flugsimulator. Kolleginnen und Kollegen hier im HR, die so ein bisschen tech-affin sind, scharren mit den Hufen. Wann kommt er denn nun endlich?
Oh, ich habe mich dort bei der E3 in Los Angeles im Sommer mit dem Microsoft-Manager unterhalten. Ich glaube, im Laufe des Jahres, das wird euch nicht arg viel weiterbringen, soll dieser Flugsimulator kommen. Aber was noch viel, viel wichtiger natürlich ist, es wird im neuen Jahr zum Weihnachtsgeschäft wieder zwei große Konsolen, zwei fette Hochleistungskonsolen geben von Sony, die PS5 und von Microsoft eine neue Xbox. Und das war ja alles so etwas am Wackeln, weil alle haben in diesem Jahr gezittert vor Googles Stadia, einem Cloud-Computing-Streaming-Service von Google, wo jeder gedacht hatte, wow, der räumt jetzt den Markt auf mit diesem Service. Da braucht man nämlich keine Spielekonsole mehr, sondern es reicht ein ganz läppischer, einfacher Rechner. Was allerdings für Stadia wichtig ist, man braucht eine dicke, fette Internetleitung, mindestens 35 Mbit im Download, um eben in 4K-Qualität Spiele zocken zu können, aber seit einigen Wochen läuft dieser Dienst und der wurde von vielen Gamern heftig kritisiert. Es gibt Ausfälle, es gibt Ruckler und ja, für Profizocker scheint Stadia im Moment noch nicht so die richtige Plattform zu sein und das hat eben wieder Sony und Microsoft Auftrieb gegeben, dass sie im nächsten Jahr ihre großen, heftigen Boliden auf den Markt bringen können.
Da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Im neuen Jahr, wie das alte Jahr gelaufen ist, aus IT-Sicht, aus Tech-Sicht, das haben wir Revue passieren lassen im Gespräch mit Markus Schuler, unserem Reporter im Silicon Valley. Markus, vielen Dank.
Ich danke dir, Udo.
Das war HR Info Netzwelt. Wie immer als Podcast in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Downloaden unter hrinforadio.de. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie auch im neuen Jahr neugierig.